Guck dir doch mal an, Epstein-Akten, was da passiert. Ja, Menschen, die gemeinsam auf eine Insel fliegen, dass diese Menschen sowas von kein Bewusstsein fürs Leben haben. Das Glück liegt in der Einfachheit, nicht in der Exzesse, weil sie so durchmarschiert sind. Schule, Studium, Job, Hierarchieebene, hoch, 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 Vorstand, Elite, boom. Oder in anderen Worten, wer seine eigene Dunkelheit nicht kennt, wird sie in der Welt suchen und bekämpfen. Mal angenommen, du hast jetzt einen Partner oder eine Partnerin. Woher weißt du, was Liebe ist, wenn du der Liebe zuvor nie begegnet bist? Vielleicht kennst du diese Geschichte, als Jesus am Kreuz gehangen hat. Und was tat Jesus, als seine Mörder ihm dann in die Rippe hier gestochen haben, um zu gucken, ob er schon tot ist oder nicht? Er betete für sie und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn es einen göttlicheren, tieferen, verborgenen Plan geben könnte, was könnte dieser sein, was ich jetzt auf der Seelenebene versuche zu meistern? Wir brauchen menschliche Erfahrungen, um bedingungslose Liebe und Wertfreiheit zu erlangen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass du etwas Außergewöhnliches, Besonderes, Wesentliches, ja, da steckt das Wörtchen Wesen drin, in dir trägst und hast und hier auf der Erde bist, um etwas mit den Menschen zu teilen, zu geben, zu schenken. Das heißt, jedes Mal, wenn deine Seele dir ein Geschenk machen wollen möchte, dann bekommst du ein Problem auf die Fußmatte serviert. Und es gibt nur eine Sorte der Menschen weltweit, die keine Probleme haben, und die sind alle im Friedhof. Heiße dich zu unserer heutigen Session willkommen, und gleich zu Beginn möchte ich dich auf eine alte tibetische Weisheit mitnehmen bezüglich dessen, was im Leben wichtig oder vielleicht nicht ganz so wichtig ist, und dass es sehr wahrscheinlich sehr oft auf die Perspektive des Lebens genau ankommt. Die Geschichte ist relativ schnell und einfach erzählt. Es ist ein alter Mann und er lebt mit seinem Sohn irgendwo in südostasiatischem Raum, im alten Indien, in einem kleinen Dorf. Und die Familie besitzt ein Pferd. Und dieses Pferd, das ist der ganze Stolz. Und das Pferd hilft dem alten Mann, das Feld zu bestellen. Und eines Tages kommt das große Unbehagen. Das Pferd läuft irgendwann davon. Da kommen die ganzen Nachbarn und sagen, oh mein Gott, wie wirst du das jetzt mit deinem Rücken machen, alter Mann? Was für ein Unglück. Der alte Mann aber zuckte nur mit den Schultern und sagte zwei Wörter, mag sein. Ein paar Tage später beschließt sich der Alte, auf die Suche nach dem Pferd zu machen, in der Hoffnung, das dann irgendwie in der Welt, irgendwo vielleicht in den Feldern oder am Fluss finden zu können. Und ist für ein paar Tage weg aus dem Dorf, kommt nach 5 Tagen wieder zurück und hat nicht nur sein Pferd an der Hand, sondern auch in der anderen Hand ein ganz anderes wildes Pferd, was er in den Bergen gefunden hat. Jetzt schreien die Nachbarn zu ihm zu, ach Gott, hast du jetzt ein Glück. Früher hattest du ein Pferd, jetzt kommst du mit 2 zurück nach Hause. So ein Glück kannst auch nur du haben. Und wieder zuckt der Alte und sagt nur, mag sein. Am nächsten Tag, als der Sohn des alten Mannes aufgewacht ist, sieht er das neue Pferd und hat eine große Freude, auch damit mal auszureiten. Das Problem, das Pferd ist wild und lässt sich nicht ganz so gerne und so gut reiten. Es bäumt sich auf und wirft den Knaben, den jungen Mann ab, so dass sich das Bein bricht und nicht mehr laufen kann und ins Krankenhaus sogar muss, weil das Bein schwer verletzt worden ist. Da kommen wieder die Nachbarn und sagen, ach Gott, alter Mann, du bist nicht vom Glück verfolgt. Erst hattest du einen Sohn, der dir am Feld geholfen hat, und jetzt musst du alles alleine tun. Was für ein Pech du doch hast im Leben. Und wieder zuckt der Alte mit den Schultern und sagt, mag sein. Nur ein paar Tage später beginnt in diesem alten Dorf und in dem gesamten Land ein Krieg. Und vielleicht kannst du es dir schon ahnen, alle Männer jenseits von 18 werden eingezogen, ob sie wollen oder nicht. Und der Sohn von dem Alten ist gerade 18 geworden und liegt im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein und kann nicht kämpfen. Und wieder kommen die alten Nachbarn zu dem alten Mann und sagen, jetzt hast du aber wieder Glück gehabt. Unsere Kinder müssen an die Front und dein Sohn darf im Krankenhaus liegen und auskurieren. Und wieder zuckt der Alte mit den Schultern und sagt, mag sein. Diese Geschichte lehrt uns, das Leben anders oder bewusster zu nehmen. In Worten von Jiddu Krishnamurti, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist die Fähigkeit zu beobachten, ohne zu bewerten. Sich alles anzuschauen und sich also für das Beste zu entscheiden. Und was der Alte uns lehrt, ist, dass viele Dinge, die unser menschlicher Verstand viel zu schnell und viel zu oft voreilig als gut oder schlecht etikettiert, auf der unbewussten Ebene, auf der Seelenebene, so oft nichts anderes ist wie die Absprachen zwischen unserem Verstand, unserem Ego, unserem menschlichen Dasein und unserer Seele. Das Problem ist aber, dass der Ratioverstand diese Dinge sehr, sehr oft nicht durchdringt und nicht erfährt und nicht versteht und stattdessen viel zu oft verurteilt. Und dadurch, durch dieses Urteilen schaffen wir uns Menschen sehr, sehr oft Leid, statt das anzuschauen oder anzunehmen, was das Leben uns manchmal serviert. Und ich sage nicht, dass es immer einfach ist oder dass es immer bekömmlich ist, wie das Ganze sich in der Realität ereignet. Ich sage nur, dass wir Menschen sehr, sehr oft bestrebt sind, im Außen zu gefallen, zu funktionieren, zu erschaffen und dabei aber unseren inneren Kompass, unsere Innenschau sehr, sehr oft vergessen oder liegen bleiben, liegen lassen und immer aus dem Verstand versuchen, das Richtige zu treffen, das Richtige zu tun. Und manchmal ist das Einzige, was richtig ist, einfach im Hier und Jetzt bewusst zu sein, einen Moment innezuhalten, zu lauschen, wahrzunehmen und dann, wenn du auch da noch keine Klarheit hast, dann einfach länger zu warten und dann, bis diese Klarheit sich einstellt und sich nicht durch diesen Verstand verleiten zu lassen. Ich selbst durfte das zahlreiche Male in meinem Leben erfahren, in diversen Situationen, wo ich gemerkt habe, wie weise doch diese Führung unserer Seele ist und sie schon sehr, sehr oft Antworten auf Probleme hat und Lösungen, noch bevor dein Verstand überhaupt ein Problem gefunden hat, herausgefunden hat. Und weißt du, es gibt diese zwei Wege. Entweder du gehst den Weg des Verstandes, des Ratios, dann ist es sehr ungewiss. Dann stehst du vor dem Problem und denkst, oh mein Gott, sowas Schlimmes, wie löse ich das jetzt? Und wenn du aber einmal das an die Seele abgibst und realisierst, dass egal welche größere oder kleinere Probleme in deinem Leben sind oder kommen, dass deine Seele ja nicht nur das Problem zuvor bedacht hat, sondern auch die Lösung sehr, sehr oft schon zuvor vorbereitet hat. Manchmal sind es 3, manchmal 5 Lösungen. Dann ist es ja sehr, sehr oft schlauer, einen Schritt zurückzugehen, einmal auszuatmen, einmal komplett den Kopf zu verlieren, den Verstand zu verlieren wortwörtlich und zu sagen, Moment mal, warum geht's hier gerade eigentlich aus der höchsten Perspektive meiner Seele, was ich jetzt eine Situation erlebe, die meinem Verstand überhaupt nicht passt. Praktisches Beispiel gefällig. Machen wir. Mein Leben sah so aus, dass ich nach dem Studium im Consulting gelandet bin. Consulting Job Nummer 1. Ich habe den Job verloren. Musste Hartz IV anmelden. Es vergingen 1, 2, 3 Monate. Und dann habe ich einen anderen Consulting Job bekommen. Und auch der ging schief. Und ich habe dann irgendwann mal durchgezählt. Bei beiden Jobs war ich nach 2 Monaten und 20 Tagen, war die berufliche Situation zu Ende. Beim zweiten Job war das, weil, ich weiß noch, der Chef hat damals mich ins Büro gerufen, hat gesagt, Maxim, es tut mir so leid, ist mir in 20 Jahren nicht passiert. Aber ich habe vorne und hinten gezählt, uns ist ein großer Auftrag weggebrochen, es fehlt Geld. Du bist als Letzte gekommen, deswegen müssen wir dir als Ersten kündigen. Aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Diesen Satz werde ich nie vergessen. Wahrscheinlich als Senior werde ich dir noch wissen. Und ich habe in diesem Moment mit so einer Kinnlade vor ihm gesessen und habe gedacht, so, was geht denn jetzt schon wieder ab? Und was ich aber in diesem Augenblick aus meinem Ratioverstand nicht verstanden habe, was die Seele aber schon längst wusste, ist, das war nicht mein Weg. Das Problem ist aber, musst du wissen, ich komme aus dem Ausland. Ich bin in Sibirien geboren. Ich bin in der Ukraine, auf der Schwarzmeerinsel Krim aufgewachsen. Und ich bin in sehr, sehr großer Armut aufgewachsen. Also da war sehr arm. Ja, also ich will gar nicht wieder jedes Mal in meine Kindheit reisen, aber Gitterstäbe im Keller und Ratten und alles. Also sehr, sehr unschön. Und tagelang auch manchmal nicht zu essen. Und ich weiß noch, Durch diese Glaubenssätze, die in der Kindheit bis zum siebten Lebensjahr entsteht, ja die Persönlichkeit zu 90%. Ich das Gefühl hatte, nach Sicherheit zu streben. Und Sicherheit ist immer der Verstand. Ja, die Ratio, die möchte möglichst viel Sicherheit im Leben. Und der Seele ist Sicherheit total egal. Die Seele möchte, dass du Erfahrungen sammelst und daraus möglichst schnell aufwachst. Deine Seele möchte nicht, dass du lange leidest, sondern möglichst schnell aufwachst und Bewusstsein darüber erlangst. Was hast du jetzt auf deinem Seelenweg als Aufgabe, als Prüfung bekommen? Was ist die höhere Botschaft dahinter? Und was darfst du anschauen? Was darfst du verändern, anders tun, loslassen, damit du wieder in Alignment mit deinem höheren Selbst in Anbindung wieder dich anbinden und verbinden kannst? Und ich weiß, ich habe diese beiden Jobs verloren und dann hatte ich gedacht, so, das passiert mir nie wieder. Jetzt habe ich verstanden, wenn ich jederzeit für etwas gefeuert werden kann, was ich nicht einmal liebe, nicht einmal bin auf der Seelenebene, sondern rational nur getan habe, weil, ne, Consulting, oh, klingt spannend. Als ich verstanden habe, auf der Ratio-Ebene, so geht's nicht weiter, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jederzeit gefeuert werden kann, was ich im Herzen nicht einmal geliebt habe, dann habe ich gesagt, dann werde ich jetzt zum ersten Mal in diesem Leben alles dafür tun, das im Außen zu tun, wovon ich im Herzen überzeugt bin, aber wo ich null Gewissheit hatte. Und damals hatte ich eine vage Vorstellung, eine vage Hoffnung. Und das war, irgendwas mit Seminaren zu machen. Ja, denkst dir heute, Maxim Mankiewicz, natürlich machst du Trainer und Seminare und, keine Ahnung, Coach. Ja, aber damals hatte ich keine Ahnung. Ich war ein fertig studierter Vollidiot, der 7 Jahre lang mit 2-mal Auslandssemester studiert hat, BWL auf Diplom, zu Ende studiert. Und habe ich verstanden, wie ungebildet ich eigentlich war. Und dann weiß ich noch, hatte ich damals, nachdem ich diese 2 Consulting-Jobs verloren hatte, hatte ich nichts anderes, außer diese vage Hoffnung. Ja, und diese vage Hoffnung, die war so sanft, das war wie ein kaum hörbares Flüstern im Raum, so unsicher war ich, dass das mein Weg sein könnte. Ja, die Seele, die gibt uns so ganz leicht Impulse, so ganz leicht die Richtung. Heute sagst du dir, Maxim, wie konntest du sowas nicht ahnen? Ja, wusste ich nicht. So, und dann weiß ich noch, hatte ich damals auf eine Liste geschrieben, 7 Themen, zu denen ich mir vorstellen könnte, Seminare zu geben. Und dann dachte ich, okay, wen fragt man denn da? Wo fängt man da an? Ich hatte keine Ahnung gehabt. Und dann wusste ich, okay, Industrie- und Handelskammer, die haben irgendwie was mit Seminaren zu tun. Und dann habe ich mir meinen Zettel geschnappt mit diesen 7 Themen drauf und dann bin ich da hingefahren mit dem Fahrrad, das war nicht weit von mir entfernt und auf dem Hinweg sah ich ein Gebäude und da stand irgendwas mit Training, Seminare. Habe ich das wahrgenommen und bin dann einfach weitergefahren, weil ich schon zum Termin zu spät kam, um pünktlich zu sein und war dabei bei dieser Industrie- und Handelskammer und da war ein übergewichtiger älterer Herr, hatte seit 20, 30 Jahren Erfahrung gehabt, hat sich meine Liste vorgelesen, hat die ganze Zeit gegrinst und habe gesagt, also mit so einem Quatsch können Sie keinen Erfolg haben. Also ich kann jetzt schon sagen, junger Mann, probieren Sie was anderes, das ist nichts für Sie. Und mit diesen Themen, das interessiert doch keinen, damit werden Sie keinen Bestand und keine Möglichkeiten haben. Jetzt musst du vorstellen, ich hatte damals einen Zettel mit 7 unterschiedlichen Themen, die mich interessiert haben und vor mir saß ein Mann mit jahrzehntelanger Erfahrung, der zu mir sagt, keine Chance, vergessen Sie es, es gibt Trainer wie Sand am Meer, kein Schwein braucht den nächsten Trainer. Und dann habe ich gedacht, okay, dankeschön. Und dann war ich nach 3/4 Stunde dann raus aus diesem Zimmer. Und das Gefühl war, okay, dann ist das eine Hoffnung gewesen, aber die Realität ist nicht wirklich denkbar oder möglich. Und ich sagte, meine Kindheit, Glaubenssätze, Sicherheit und bloß nichts riskieren. Und dann fuhr ich mit meinem Fahrrad zurück und dann weiß ich noch dieses Flüstern auf diesem Fahrrad der Seele. Guck mal da links. Ja, und mir war nicht nach ins nächste Gebäude reingehen, mit Menschen quatschen, sondern mir war nach, ach, lass mich alle in Ruhe, ich will in die Stille und mich zurückziehen. Und die Seele wieder, nee, guck mal da links. Und da war dieses Gebäude mit diesen Seminaren und Trainings drauf. Und da hat die Seele zum Glück gewonnen. Sonst würde ich wahrscheinlich heute jetzt nicht vor dir sitzen und nicht auf diversen Kanälen über 1000 Menschen gerade hier zuschauen. Ja, und da bin ich rein. Und dann bin ich hoch in dieses Gebäude, das war ganz oben, dritte Etage, das war die höchste Etage. Und dann in der dritten Etage saßen 2 Trainer, einer war mit sich beschäftigt, der andere war ein ganz gesprächiger Typ. ja, vom Naturell her so ein gesprächiger Sanguiniker oder ein Gelber für die, die sich mit Persönlichkeitsmerkmalen der Persönlichkeiten auskennen, der vier Grundpersönlichkeiten. Und dann hat er mit mir 3/4 Stunde geredet und hat mir gefühlt jede doofe Frage beantwortet und war total zuversichtlich. Und am Ende habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und habe gesagt, meinen Sie, hier gäbe es eine Möglichkeit und ich würde auch nur Kaffee machen und kopieren, wenn ich hier nur zugucken könnte, wie Seminare funktionieren. Und dann sagt der junge Mann, ich verstehe Sie, ganz ehrlich, leider nicht. Bin selber hier Trainer und wir haben selber gerade keine Aufträge, deswegen sitzen wir hier und warten. Aber Sie sagten mir, Sie können was Internationales, eine Etage tiefer drunter. Da gibt es so eine internationale Organisation. Und vielleicht können Sie da ja was machen. Und da habe ich gesagt, okay, danke schön. Und da bin ich eine Etage tiefer runter. Und dort kam ich in den Raum rein und da gab es eine chilenische Chefin. Ihren Namen werde ich nie vergessen. Frau Morales. Da kam ich rein und sagte, ja, ich habe gehört, dass man hier Seminare anbieten kann. Und wie der weise Voraussicht der Seele, in meinem Studium habe ich einen Ausbildereignungsschein gemacht. Ich wusste nicht mal, was das Ding ist, aber irgendwie haben ein Freund von mir hat damals gesagt, mach es, ist gut später. Da habe ich gesagt, komm, mach ich mal mit. Ja, ich musste das nicht machen, das war so eine freiwillige Geschichte. Und genau diese Ausbildung, Eignungsschein, ja, wie bei Steve Jobs, wo er diesen Kalligrafiekurs gemacht hat im Studium, was später dazu geführt hat, dass er sich fürs Design, für Apple-Produkte, ja, das verbunden hat. Und deswegen auch der Satz, du kannst die einzelnen Punkte des Lebens erst im Nachhinein verbinden. Ja, oft erscheint jetziger Moment total sinnlos, aber im Nachhinein ergibt es alles einen Sinn. Das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Søren Kierkegaard. So. Und Fazit war, sie sagte, haben Sie überhaupt so einen Schein? Und ich sagte, ah, ja, habe ich. Und dann sagte sie mir, ja, wir haben hier unterschiedliche Themen, was können Sie denn? Und da habe ich gesagt, ja, Gedächtnistraining, Zeitmanagement. Das war also 2 Punkte auf meiner Liste. Also Gehirnpotenzial und sowas. Und dann sagt sie, ah ja, Gedächtnistraining, das klingt spannend, das haben wir noch nicht. Und weißt du, da vergingen, glaube ich, 1-2 Wochen. Und ich war damals arbeitslos, musste zum Amt Hartz IV anmelden und bin gerade beim Amt und ziehe dieses Ticket. In dem Moment klingelt mein Handy und da ist diese Frau Morales dran. Ja, und sagt, Herr Mankiewicz, ein Dozent ist ausgefallen, nächste Woche Dienstag hätten Sie da Zeit. Ja, ich hatte einen Puls von 210. Und vorher fragt sie mich, hätten Sie einen Moment gerade? Ja, und ich sage, ja, im Moment passt gerade, während ich ein Ticket am Hartz-IV-Amt Schalter bin, um gerade das Ding zu ziehen, verstehst du? Und sehe die ganzen Unglücklosen, die dort auf den Boden starren, weil keiner will dort sein. Ja, das ist wahr. Und dann sagt sie zu mir, nächste Woche Dienstag ist ein Dozent ausgefallen, dann dachte ich an Sie, ob Sie Gedächtnistraining unterrichten könnten. Und dann sagte ich, wie lange denn? Dann sagt sie, nicht lange, 8 Stunden. In dem Moment mein Puls von 210 auf 240 hoch. Ja, 8 Stunden. Ich hatte vorher mal so Workshops an der Uni gemacht. So 2 Stunden, vielleicht 3. Ja, aber plötzlich soll ich 8 Stunden was unterrichten. Mir ist die Pumpe durchgegangen, aber gleichzeitig, ja, sagt der Verstand, du bist doch total verrückt. Du blamierst dich, das kann schief gehen. Und die Seele hat gesagt, das ist es. Das ist deine Chance. Dann habe ich gesagt, darf ich Sie in 2 Stunden zurückrufen? Und dann sagt sie, ja, machen Sie das. Und dann war ich beim Amt, Hartz IV, bin mit meinem Fahrer dann wieder zurück in meine Wohnung gefahren, habe meinen ganzen Ordner aufgemacht und habe gedacht, okay, das war Donnerstag gewesen. Ich habe jetzt Freitag, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag darf ich dann unterrichten um 9 Uhr. Und dann dachte ich, okay, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4,5 Tage. Und dann habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt nicht Ja sage, dann weiß ich nicht, ob das Universum mir noch eine Chance gibt. Und in dem Augenblick rief ich sie zurück und sagte, ja, zählen Sie mit mir, ich bin dabei. Was die Frau damals nicht wusste, ist, dass das mein erster Seminartag war. Und dann begann die ganze Reise und ich war picobello gekleidet, frisch geputzte Schuhe, kam ich dann rein in den Seminarraum und da saß schon ein älterer Mann, das war so eine internationale Organisation für Akademiker aus dem Ausland, die in Deutschland eine Fortbildung machen. Und dann saß er da, ein kurdischer Mann, seinen Namen werde ich auch niemals vergessen, Said. Und dann ist 10 vor 9, 5 vor 9, 9 Uhr. Und dann sage ich, wo ist der Rest? Kommt noch jemand? Dann sagt er, welcher Rest? Und dann nahm er noch seinen Thermoskannebecher aus der Tasche raus, schenkte da gerade ein und reichte mir so den Becher rüber und sagte, wenn Sie wollen, können wir uns einfach nett unterhalten. Und in dem Moment dachte ich, okay, das ist der Beginn von dem, was ich lange erträumt habe. Und das war mein erster Seminartag. Und nach 2 Stunden gegen 11 Uhr klopfte es an der Tür. Da guckte ein Gesicht, ja, ein junger Mann aus Afrika rein, schaute auf mich, schaute auf Said, schaute wieder auf mich. Und sein erster Satz war, ich muss in einer halben Stunde wieder gehen. Da war er noch nicht mehr in dem Raum drin gewesen. Ja, danach ist er bis 16 Uhr geblieben, was ich dann als Kompliment an meine Arbeit betrachtet hatte. Und ich hatte so viel Freude. Und in dem Moment habe ich verstanden, mir kann in diesem Leben nicht mehr viel passieren, weil ich habe es gefunden, was ich auf der Seelenebene wirklich bin und über alles liebe. Gute Inhalte mit guten Menschen zu teilen. Und alles begann genau an diesem einen Tag durch das Universum, was mich vorher über Google Maps nach Industrie- und Handelskammer gesucht hat. Wo gibt's hier überhaupt eine? Und genau auf diesen indirekten Wegen, ja, Seminare und Trainings, das war die 3. Etage. Für diese Organisation, die ich in der 2. Etage angefangen habe zu arbeiten, da gab es kein Schild. Ich hätte die nie kennengelernt, wenn das Universum mich nicht zu diesen 2 Trainern führt. Und wenn die beiden Trainer in dem Moment nicht in diesem Raum wären, ich habe dann irgendwann mal, wo ich dann unterrichtet habe in der 2. Etage, bin ich irgendwann mal hochgegangen, um diese 2 Trainer zu finden. Da war sonst nie jemand. Das heißt, das ist so, die Synchronizitäten des Lebens waren so perfekt. Puzzlestein für Puzzlestein haben gegriffen, so dass ich genau diese Laufbahn einnehmen durfte, konnte, sollte, damit das Universum sich durch diesen Maxim Mankiewicz und durch das, was sie ihm als Geschenken oder Talenten geschenkt haben, sich dann irgendwie, ja, mit den Menschen geteilt werden darf. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass du etwas Außergewöhnliches, Besonderes, Wesentliches, ja, da steckt das Wörtchen Wesen drin, in dir trägst und hast und hier auf der Erde bist, um etwas mit den Menschen zu teilen, zu geben, zu schenken. Und viele Menschen verwechseln ihre berufliche Arbeit mit ihrer Seelenaufgabe. Ja, deine berufliche Aufgabe, das ist das, was du tust. Aber deine Seelenaufgabe, das ist das, wer du bist. Das ist deine heilige Anbindung. Das ist der schöpferische Ausdruck des Universums durch dich auf dieser Erde, dass durch dich etwas entsteht, was für andere Seelen auf diesem Kosmos, auf dieser Erdkugel von Wert ist. Ja. Und weißt du, damals durfte ich über diesen Zeitraum von 2 Jahren dort alles rauf und runter trainieren in dieser Organisation, was ich vorher nicht nur auf diesen 7-Punkte-Liste drauf hatte, sondern deutlich mehr. Und weißt du, damals gab es auch einen Haken. Ja. Ich hatte damals einen Stundensatz von 21 Euro. Jetzt könntest du sagen, Maxim, ist doch gut. Nicht ganz. Also es gab 168 Euro Endbetrag, also brutto netto, ne, hat der Kleinunternehmer. Und ich wusste, dass die schlechtesten Trainer im gesamten Weiterbildungsmarkt 300-400 Euro, also 400, 350, 400 Euro ist mindestens Tagessatz. Und das ist 168 Euro, war eigentlich ein Drittel von dem mindestens Tagessatz. Und es ist ja nicht so, dass du jeden Tag einen Job hast, wo du 168 Euro ohne Krankenversicherung nur brutto netto fertig bekommst, sondern irgendwie hast du manchmal nur 5 Tage im Monat Seminare geben dürfen oder ich in dem Moment oder nur 7. Ja, und das war nicht viel am Ende. Und da habe ich zu Beginn wirklich überlegt, weißt du, ich bin vorher mit BWL-Studium auf Diplom, Vordiplom, zweimal Ausland, Diplom, gutes Studium abgeschlossen, 2,3 hatte ich auf dem Zeugnis am Ende. Und da habe ich wirklich gedacht, so willst du das wirklich annehmen, diese 168 Euro und beginnst da am absoluten Minimum? Und auch da hat das Universum es so perfekt orchestriert. Ich weiß, ich habe damals abends, das war Samstag, Sportschau eingeschaltet und da war damals Jupp Heynckes, glaube ich, ja, 2012, 2013 sowas. Und da war damals in dieser Sportschau eingeladen und Jupp Heynckes hat damals mit Bayern München eine Saison zu Ende gespielt, die legendär war. Der hat nämlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Pokal, Meisterschaft und Champions League. Und dann saß dieser Jupp Heynckes, der gerade mit Bayern München Meister wurde, in diesem Sportstudio, wo ich geschaut habe. Und dann sagte der Reporter zu ihm, der Moderator, also Herr Heynckes, Kompliment, Sie haben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich, wie Ihre Karriere zu Ende geht. Und dann sagte Jupp Heynckes diesen einen Satz, und da bin ich heute noch sicher, der war für mich. Ich habe Gänsehaut bekommen, als er in dem Moment antwortete. Wissen Sie, ja, das stimmt. Aber was keine gesehen hat, ist, wie ich früher mit altem kaputten Lederball im Hof zwischen den Garagen gespielt habe als Bub. Und das heißt, Menschen werden in der Öffentlichkeit heutzutage für etwas gefeiert, wofür sie Jahre, Jahrzehnte lang privat geübt, gemacht, getan haben. Ja, wie Harry Belafonte sagte, ich habe 10 Jahre lang gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Und in dem Moment höre ich diesen Satz von diesen Jupp Heynckes und merke diese Botschaft für mich, oh ja. Und selbst wenn es kostenlos ist, dass ich dort trainieren darf und wenn es nur 2 Menschen zu Beginn waren, später waren die Gruppen größer, 20, 30 Menschen. Ja. Solange du liebst, was du tust, ist es nur eine Frage von Zeit, bis du auch das bekommst, was du verdienst. Weil erst kommen die Lernjahre und später kommen die Geldjahre. Und viele Menschen heutzutage, die nicht mehr mit ihrem Herzen, mit ihrer Seele verbunden sind, die haben das Gefühl, es muss sich lohnen. Ich muss rational alles wirtschaftlich durchrechnen. Ist das der richtige Weg? Kalkül. Und das ist Verstand. Und die Seele, die ist nicht interessiert am Wohlstand oder Ruhm. Bleibt ja eh alles hier, ne? Kannst ein Grab voller Diamanten und Goldbarren voll machen und dennoch nicht einen Cent davon, nicht einen Gramm davon mitnehmen, ne, wenn die Seele diesen Körper verlässt. So, also das heißt, mach dir bewusst, du kannst keine Erfahrungen sammeln, wenn du sie nicht praktisch tust und machst. Und manchmal hast du diesen Widersacher namens Verstand und dann deine Führung, und das ist deine Seele. Und deine Seele ist das Leben, der Verstand, das ist der Bauherr, der Baumeister und die Physis, die Materie um dich herum, das ist das Resultat. Und wie Einstein sagte, wir haben eine Welt erschaffen, die den Verstand, die Ratio ehrt, aber das heilige Geschenk, die Seele, die Intuition vergessen hat. Und in dem Augenblick wusste ich, dieser Satz von Jupp Heynckes mit dem alten Lederball zu beginnen, das war meine Botschaft des Universums, beginne dort, guck nicht auf das Geld. Und wenn ich dann später Menschen hatte, die zu mir in Seminaren kamen, tausende von Teilnehmern dann später, und gefragt haben, Maxim, ich habe diesen Weg oder diesen Weg, aber den einen verdiene ich nicht so viel. Dann habe ich gesagt, wenn du es liebst, dann tu es. Es ist nur eine Frage von Zeit, bis das Universum dich belohnt, weil du deinen Weg gehst. Wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden. So. Und ich war neulich mal einkaufen. Ganz andere Geschichte. Und ich bin so ein Typ, ich laufe durch den Laden, dann wollte Schuhe kaufen, ja, Winterschuhe. Und dann habe ich unterschiedliche Winterschuhe gesehen und dann habe ich mir hier ein paar mitgenommen, hier ein paar, und dann hatte ich am Ende so 4 verschiedene Paar Schuhe vor mir, bevor ich die angefangen habe anzuziehen, zu probieren. Und weißt du, ich hatte vorher eine Tendenz, welche mir besonders gut gefallen haben, und wusste es aber nicht genau. Und dann habe ich alle 4 anprobiert und dann habe ich gemerkt, oh, der eine, der relativ schick aussah, der ist ja total unbequem. Ja, und der andere saß am Fuß gar nicht so gut. Und der dritte, für den ich die Tendenz hatte, der war gut. Und den habe ich auch am Ende genommen. Und der vierte, der war gar nichts. Ja. Warum erzähle ich dir das Ganze? Manchmal musst du praktische Erfahrung machen, um es wirklich zu wissen. Ja, weil erst durch die praktische Erfahrung weißt du es auch. Und dann gibt es aber Menschen, die ihr Leben lang sich nichts trauen, nichts ausprobieren. Und wenn du aber nichts ausprobierst, dann wirst du auf der rationalen Ebene ein Leben lang eine Meinung haben, aber keine Klarheit haben. Ja, das heißt, du musst praktische Erfahrungen machen in dieser Welt, um wirklich zu verstehen. Ja, das Problem ist das aber nicht gewollt. Schon in der Schule fällt dieser Rotstift, ja, alle Diktate, Fehler, 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 Fokus auf Fehlervermeidung. Und stell dir mal vor, du gehst zu einem Bäcker, so einem Selbstbedienungsbäcker, und dann siehst du, wie dort ein Bettler gerade ein Brötchen aufmacht und dann schnell in die Tasche einsteckst. Jetzt würdest du als ein nicht ganz bewusster Mensch diesen Menschen möglicherweise verurteilen oder ihn melden und sagen, hier, der klaut, so dass der ganze Laden sich umdreht, dass dem Menschen noch peinlich ist und der dann noch von Polizei eine Anzeige bekommt. Oder aber du gehst vorsichtig zu diesem Menschen hin und sagst, hier, drückst dem irgendwie einen Schein rein, 2 Euro, und sagst, hier kannst du bezahlen. Oder lädst ihn direkt zum Essen ein. Und das ist von deinem Level, deines Bewusstseins abhängig. Und das Problem ist aber, wenn ich aber nicht nachempfinden kann, wie derjenige, der gerade das Brötchen geklaut hat, sich gerade fühlt, werde ich ihn immer verurteilen und dann werde ich mir und anderen Menschen Leid erschaffen. Ja, das ist der Grund, wenn einer gerade Rotz und Wasser heult, weil ihm etwas passiert ist, der andere aber keine Ahnung hat, wie sich das anfühlt, dann sagt er, klopf auf die Schulter, hab dich doch nicht so, ist nicht so schlimm. Und genau in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass bedingungslose Liebe der Wertfreiheit, also einem Leben ohne Vorurteile, sehr, sehr nahe kommt. Beispiel. Vielleicht kennst du diese Geschichte, als Jesus am Kreuz gehangen hat. Ja. Und was tat Jesus, als seine Mörder ihm dann in die Rippe hier gestochen haben, um zu gucken, ob er schon tot ist oder nicht? Er betete für sie und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dafür ist es wichtig zu verstehen, wie Menschen leben auf der Erde. Und auf der Erde hat alles einen Gegenpol. Dualität. Links, rechts, oben, unten, schwarz, weiß, Mann, Frau. Liebe und Angst. Nicht Liebe und Hass, sondern Liebe und Angst. Und Jesus aber als erwachtes Bewusstsein, als erwachter Meister, hat sich nicht wie die meisten Menschen zwischen diesen beiden Pendeln Liebe oder Angst, sondern der war nur in der Liebe. Und obwohl er hier auf der Erde war in der Dualität, war er so sehr verbunden mit der Quelle, dass er sich ausschließlich immer für die Liebe entschieden hat. Und der wird gerade ermordet und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er entscheidet sich in dem Augenblick für die Liebe. Warum? Erwachtes Bewusstsein. Ja, sehr, sehr vieles erkannt und verstanden, warum Menschen handeln, wie sie handeln, im Vergleich zu einem, der ein kleines Bewusstsein hat und über alles ein Urteil fällt und Etikette vergibt. Ja, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so. Alles urteilt, in die Schublade rein, einsortiert und sagt, Wertung, 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 Wertung. Ja, und wir Menschen sind Bewertungsmaschinen. Und genau damit, mit diesem Bewusstsein, verletzen wir uns selbst, verletzen wir andere Menschen. Wenn ein Mensch heutzutage zu jemand anderem etwas Schlechtes sagt, was macht der Normalsterbliche da draußen? Er antwortet schmerzvoll zurück. Ja, er reflektiert nicht, dass der andere dich hier nur deswegen so behandelt, weil er mit sich selbst oder vielleicht von seinen Eltern so schlecht behandelt worden ist oder sich selbst so schlecht behandelt. Menschen können dich ja nur so behandeln, wie sie sich in ihrem Inneren fühlen, niemals besser. Ja, so. Und das heißt, wenn es bei dem Erlangen vom höchsten Bewusstsein, Wertfreiheit, bedingungsloser Liebe, das ist das höchste Bewusstsein, wenn die bedingungslose Liebe allerdings als Vorbedingung erfordert, dass wir menschliche praktische Erfahrungen sammeln, Beispiel in Beziehungen. Mann genommen, du hast jetzt einen Partner oder eine Partnerin. Woher weißt du, was Liebe ist, wenn du der Liebe zuvor nie begegnet bist? Und jetzt könntest du sagen, naja, Maxim, Moment mal, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Frau, meinen Partner, Partnerin. Okay, einverstanden. Und jetzt stell dir mal vor, es war nur ein Zeitpartner und der Seelenpartner ist vor dir. Du weißt es aber auf der rationalen Ebene nicht, deine Seele schon. Und deine Seele bereitet dich möglicherweise in deiner aktuellen Beziehung jetzt nur auf deinen zukünftigen, echten Seelenpartner vor, weil ohne diesen vorherige Station von deinem Zeitpartner wärst du vom Bewusstsein gar nicht in der Lage, diese tiefe Verbindung zu deinem Seelenpartner zu führen oder zu erleben, zu haben, weil der vorherige Partner dich erst dazu vorbereitet hat. Ja. Und deswegen nochmal der Satz, woher weißt du, was Liebe ist, wenn du der Liebe zuvor nie begegnet bist? Spürst du denn die tiefen Dimensionen dieser Frage? Ja. Johnny Depp sagte ja, wenn du 2 Menschen gleichzeitig liebst, dann entscheide dich immer für den zweiten, denn hättest du den ersten wirklich geliebt, wärst du dem zweiten niemals begegnet. So weit würde ich nicht gehen. Aber das ist genau diese Frage, woher weißt du, was Liebe ist, wenn du der Liebe zuvor nie begegnet bist? Ja. Und das Gleiche gilt auch für deine berufliche Situation. Wie kannst du wissen, was dein Traumjob ist, wenn du zuvor nicht ein paar ausprobiert hast? Und jetzt stell dir mal vor, ein junger Mann, 21, 24, eine junge Frau, 23, Schule beendet, Studium beendet, Abitur, wie auch immer, whatever. Und sie hat keine Ahnung, wer sie in diesem Leben ist. Und manche wissen es mit 35 nicht. Ich habe es erst mit Ende 20 verstanden. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht besonders gut findet, die das nicht toleriert. Es ist nicht erwünscht, dass jemand nach seinem Studium oder nach seiner Schule lange sucht. Da sagen ja keine, oh toll, dass sie sich die Zeit nimmt, sich zu finden. Ja, die Eltern sagen, wir machen uns Sorgen. Und selbst wenn sie das nicht sagen, du merkst, wenn du sie triffst zu Ostern, Geburtstag, Weihnachten, sie gucken dich anders an, so im Sinne von, ach Kind, kriegst du es irgendwie hin. Und du spürst das in deren Aura fällt. Und weißt du, wenn mein Leo, mein Sohn, sowas machen würde und der sich mit 20, 25 noch nicht gefunden hat, dann werde ich den mit strahlenden Augen ansehen und sagen, Junge, die Welt ist groß, die Welt ist bunt, ja, du musst nichts werden, was du nicht bist, nimm dir Zeit, ich liebe dich. Ja, und er wird keinen traurigen Blick von Papa sehen, der irgendwas sich wünscht, dass er in meine Fußstapfen tritt oder irgendetwas tut. Ja, gehört ja eh nicht mir. Kinder sind ja die Leihgabe des Universums. Ja, sie kommen nicht von dir, sie kommen durch dich. Sind eine winzig kurze Zeit bei dir, haben sich entschieden, für deine Seele bei dir zu inkarnieren. Ja, haben gesagt, okay, dann nehme ich ihre und seine Traumatas und übernehme deren Aussehen, ja, und deren finanziellen Status und in diesem Ort mit diesen Gewohnheiten und mit diesen sozialen und kulturellen Besonderheiten, ja. Also es ist schon nicht einfach zu inkarnieren. So, und das heißt, stell dir mal vor, jemand ist so, dann wird er in der Gesellschaft nicht gerne gesehen, wenn der nicht sofort weiß, ne, Karriere, zack, 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 Vorstand. Ja, das ist ja, was gesellschaftlich gewollt ist. Und gleichzeitig, wie viele Vorstände da draußen, guck dir doch mal an, Epstein-Akten, was da passiert. Ja, Menschen, die gemeinsam auf eine Insel fliegen und aufgrund von diesem, weil sie es versäumt haben, ihr Leben zu leben und so schnell zu großen Hebel gelangt sind, wo sie ganz, ganz viele große Hebel bewegt haben, ja, Milliarden Ausgaben, Tausende von Mitarbeitern, dass da die Bodenhaftung verloren geht und dass sie dann versuchen, durch irgendwelche sexuelle oder diese krasse Rituale, dass da auch Kinder gegessen worden sind auf diesen Inseln oder teilweise begraben sind mit Sicherheit, was nach und nach jetzt rauskommen wird, dass diese Menschen sowas von kein Bewusstsein fürs Leben haben, das Glück liegt in der Einfachheit, nicht in der Exzesse, weil sie so durchmarschiert sind, ja, Schule, Studium, Job, Hierarchieebene, hoch, 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 Vorstand, Elite, bumm, ja, und das ist ja das, was Michael Jackson versucht hatte, ihm Gute nachzuholen, seine Kindheit, deswegen liebt er auch seine Kinder, ja, aber der war ja auch gedrillt ohne Ende und dann hat Michael Jackson versucht, seine Kindheit aus dem Herzen nachzuholen. Ja, also es war ein Seelenbruder, einer von uns. Und dann sind aber ganz, ganz viele Menschen, die nicht aus dem Herzen waren. Deswegen hat auch so die Musik von Michael Jackson so viele Milliarden da draußen berührt. Ja, wie Goethe sagt, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Ja, der Mann war angebunden, war online, während viele andere aber rational ihren Weg perfekt durchgeplant haben, Karriere, Vorstand. Und dann müssen sie auf eine Insel fliegen und dort Kinder essen und Sex mit denen haben, um irgendwie sich lebendig zu fühlen, weil sie so wenig Zeit hatten fürs Leben, die ganze Zeit Erfolg, Disziplin, ja, um irgendwie Eltern irgendwas zu beweisen oder sich selber Elite und Harvard und dieses ganze Zeug. Und ich sage nicht, dass alle Harvard-Absolventen böse Menschen sind, sondern ich sage, wenn Menschen es versäumen, Mensch zu bleiben, sondern vor allem zu einer zivilisierten Maschine werden, indem sie gedrillt werden und die ganze Zeit auf Performance, auf Ergebnisse, auf Druck aus sind, dann passiert genau solche Geschichten. Verletzte Menschen verletzen. Ja, dann fliegen sie auf irgendwelche Inseln und müssen irgendwelche Kicks sich holen, weil sie nicht wissen, was Liebe bedeutet. Was es bedeutet, von einem Kind umarmt zu werden, geliebt zu werden. Sie müssen diese Kinder brechen und sie gewaltvoll dazu zwingen, mit Drogen oder irgendwelchen Betäubungsmitteln, dass sie mit denen Verkehr haben. Ja, da kannst du dir vorstellen, wie verloren diese Menschen, wie einsam sie sein müssen. Politiker, Beamte, Vorstände, die auf so eine Insel fliegen und eigentlich im Außen sehr erfolgreiche, sehr bekannte Menschen sind, aber im Inneren so sehr sich entkoppelt haben von ihrer Herzensenergie, dass sie zu solchen bestialischen, rationalen Kicks greifen müssen, um sich lebendig zu fühlen. Ja, für einen kurzen Augenblick, oh mein Gott, Adrenalin, endlich fühle ich etwas. Ja. Und je größer die Hebel, desto größer auch diese Bereitschaft, Kicks haben zu müssen. Ja, das ist ja auch der Grund, warum, wenn du nach Frankfurt gehst, ich habe mal als Student dort mal ein Praktikum gemacht in Frankfurt in der Nähe von Hauptbahnhof und bin da jedes Mal zu diesem hohen Gebäude, diesem Skyline-Gebäude hingelaufen und da sind da so 600-700 Kilometer, die man so an diesen ganzen Bordellvierteln läuft, wo die ganzen Börse, Investmentbanker und alles sind. Ja, wenn man die ganze Zeit im Kopf ist, dann braucht man umso mehr größere Kicks im Außen, ja. Und viele Prostituierten berichten von diesen Sadomaso-Spielen und diese ganzen Zeug, was die Menschen brauchen, um sich kurzfristig lebendig zu fühlen, weil es komplett auf der Kopfebene alles aufgebaut worden ist. Und sie mögen im Außen wohlhabende, reiche Millionäre, Milliardäre sein. Aber solange sie nicht ihrem Herzen verbunden sind, sind das für mich arme Schlucker. Ja, die von einem Kick zum nächsten jagen und jedes Mal die Kicks stärker werden müssen von der Stimulanz her, weil es nicht mehr reicht. So. Also, und wir leben in einem Land, was sehr, sehr auf Unsicherheitsvermeidung gedrillt ist. Ja, Deutschland ist einer der Länder, die alles dafür tun, ja, alles absichern, versichern, damit bloß nichts passiert. Ja, Deutschland, astrologisch gesehen, Steinbockland. Ja, alleine diese Barcode an jedem Lebensmittel, ne, ist eine 4 und 4 Stabilität, ja, numerologisch betrachtet. So, also das heißt, ich bin hier, um dir die Frage zu stellen, wenn wir ein wertvolles, erfülltes Leben haben wollen, dann ist kein Extrem gut, ja. Also das eine ist Extrem, es ist absolutes Ordnung, Disziplin, alles penibles, geplant und das andere Extrem, das ist dieses Chaos, ja, und komplett, ich lasse alles los und ich bin im Nirvana. Ja, ich glaube, wir brauchen so ein bisschen irgendwo was dazwischen. Ja, zwischen Intuition, mal Wochen, Tage, wo wir mehr im Hier und Jetzt angebunden sind und dann, wenn wir die Eingebung bekommen, dann Vollgas. Ja, weil stell mal vor, es würde 6 Monate am Stück regnen. Ja, dann wäre es zu viel. Aber wenn es vorher 6 Monate Hitze gab und dann kommt der Regen, dann jubeln die Menschen vor Freude. Ja, und die Sonne, die ist ja nicht schlecht oder gut, es kommt drauf an. Ja, wenn du davor eine halbe Stunde sitzt, tut es dir gut. Wenn du davor 12 Stunden sitzt, dann wirst du verbrannt oder bekommst Hitzeschlag. So, das heißt, wir brauchen menschliche Erfahrungen, um bedingungslose Liebe und Wertfreiheit zu erlangen. Weil wir aber von klein auf konditioniert werden, wie etwas zu sein hat, trauen sich viele Menschen nicht mehr die Erfahrungen zu machen oder selbst zu denken, sondern sie überlassen das Denken den anderen, den Medien, den Zeitschriften, wie etwas zu sein hat. Und viele Genies und außergewöhnliche Persönlichkeiten, die waren ausgeschert. Ja, sie wollten nicht diesen braven Weg gehen, sondern sie wollten selbst erfahren. Einstein sagte, die Schule war auf Drill aus. Sie wollten, dass ich gehorche, ich aber wollte verstehen und erkennen und lernen. Ja, eine komplett andere Wahrnehmung bezüglich der gleichen Realität. Ja, wie Schopenhauer sagte, bei gleicher Umgebung schaut doch jeder Mensch in eine andere Welt. So. Und das ist der Grund, warum manche Menschen, die Meisterschaft erlangt haben und sehr, sehr viele Versuch und Irrtum, sehr viel ausprobiert haben, überdurchschnittlich bezahlt werden. Beispielsweise für eine Stunde Vortrag. Ja. Nicht, weil diese eine Stunde so teuer ist, sondern weil diese Menschen deutlich mehr praktische Erfahrungen haben, als viele andere Experten, die vielleicht nur durchschnittlich sind. Ja. Stell dir mal vor, du würdest einem Menschen begegnen, der einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Hat er ein anderes Bewusstsein? Oder sie? Wir hatten ja Juliane Diller, ne, findest du bei uns im Podcast, Die Köpfe der Genies, krasse Geschichte. Flugzeugabsturz überlebt aus 3000 Metern, das war der erste Teil der Tragödie, ist aufgewacht im Dschungel, allein, ja, junge Frau damals und musste dann noch 3 Tage allein durch den wilden Dschungel in Amazonas überleben. Das ist eine krasse Geschichte. Hat dieser Mensch ein andere Stresstoleranz, wenn ein Bus zu spät kommt, im Vergleich zu einem, der schon schwitzt, wenn er merkt, dass er eine Minute zu spät ist. Natürlich. Das heißt, nochmal, wenn du keine praktischen Erfahrungen hast, dann wirst du dein Leben lang Hoffnungen, Wünsche oder Meinungen haben, aber keine Klarheit haben. Und deswegen brauchen wir diese anderen oder unterschiedlichen Erfahrungen als Mensch, weil es verändert deine energetische Signatur, es verändert deine Aura. Und das ist der Grund, wenn ein Reinhold Messner auf eine Bühne tritt, ein Mann, der diversen höchsten Berge der Welt auf diversen Kontinenten bestiegen hat, da ist eine Aura, da geht ein Raunen durch den Saal, weil die Menschen spüren, hier ist ein verkörpertes Bewusstsein, ja, aus einem rationalen Wissen wurde eine praktische Erfahrung und dadurch eine Weisheit auf der Bühne, die nur einer haben kann, der die Erfahrung praktisch vollzogen hat und nicht die ganze Zeit Bücher darüber gelesen hat. Das ist, wenn du dir das Leben anschaust, dann ist Persönlichkeitsentwicklung relativ einfach. Minus 100 und plus 100. Das heißt, du darfst dich deinen Schatten stellen, ja, wo bist du vielleicht ständig am Werten, wo verurteilst du alle anderen Menschen und diese auch bewusst annehmen, komme ich gleich dazu. Und du darfst dir auch deine liebevollen Anteile anschauen und dich nicht selber ständig kritisch sehen. Wir Menschen, wir neigen dazu, all das, was uns gut mit Leichtigkeit gelingt, ständig zu verurteilen. Wir neigen dazu, uns ständig schlecht zu machen. Wir haben immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, es nicht verdient zu haben. Und Freunde, ich glaube, von der ganzen Zivilisation, von all den Wesenheiten, die es hier auf der Erde gibt, von all den Tieren, sind wir wahrscheinlich diejenigen, die am meisten zu Kritik neigt, uns selbst so sehr hart richtet und gegen sich selbst so schwer vors Gericht zieht und sich selbst anprangert und verurteilt. Mach das nicht. Mach dir bewusst, du bist wunderschön, du bist kraftvoll, du hast ein außergewöhnliches, liebevolles, gütiges Herz und du bist hier nicht auf der Erde, um rational anderen Menschen zu gefallen, sondern im Herzen glücklich zu sein. Nicht ohne Grund sagt irgendwann Dalai Lama, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Ja, das heißt, das Leben in praktischen Erfahrungen erleben. Ja, das heißt, dieser schöne Satz, das Leben ganz leben, den Tod ganz sterben. Und wir Menschen, wir wollen alle bedingungslos geliebt werden. Und bedingungslos bedeutet ja, ohne Bedingungen. Und gleichzeitig haben wir die größte Angst genau davor, von der Liebe geschluckt zu werden, sich vollständig aufzulösen im anderen, ja, weil unser Ego schreit davor, vor Angst, sich zu verlieren. Denn bedingungslos ist ein großes Wort. Ich liebe dich, egal was du tust. Ja. Und wenn wir Menschen aber weniger verurteilen, dann betreten wir diesen Raum von Wertfreiheit. Und Wertfreiheit ist die kleine Schwester von bedingungsloser Liebe. Nochmal, Jiddu Krishnamurti, die höchste Form der menschlichen Intelligenz ist zu beobachten, ohne zu bewerten, sich alles anzuschauen und sich für das Beste zu entscheiden. Und wenn du verurteilst, beraubst du dich zusätzlich nebenbei von sehr, sehr großen Chancen im Leben. Glaubst du nicht? Pass auf. Es ist das Jahr 1939. Eine kleine Zeitreise über 90 Jahre in die Vergangenheit. University of California in Berkeley. Eine Statistikvorlesung von einem gewissen Jerzy Neumann. Und ein junger Mann, damals 24 Jahre jung, kommt mit Verspätung in den Hörsaal und die Vorlesung ist zu Ende. An der Tafel sieht er zwei Aufgaben stehen. Er nimmt an, da sind wieder mal Hausaufgaben. Er schreibt diese Hausaufgaben auf und geht nach Hause. Wenn er zu Hause angekommen ist, merkt er, dass er beim Lösen dieser Aufgaben länger braucht wie sonst und denkt, na gut, die sind scheinbar diesmal ein bisschen härter. Ja, macht trotzdem aber weiter, bis er irgendwann die Lösung hat. Mit ein paar Tagen Verspätung bringt er die Hausaufgaben allerdings an den Professor und sagt, es tut mir leid, ich habe ein bisschen länger gebraucht, bin ich sofort drauf gekommen. Entschuldigt sich quasi dafür. Und als der Professor die Hausaufgaben sichtet, sucht er den jungen Mann ein paar Tage später auf mit zittrigen Händen und sagt, was haben Sie hier gemacht? Das waren zwei der größten Probleme in der Statistik, die wir in den letzten Jahren hatten und die weltweit als ungelöst galten. Fazit. Der Mann, sein Name ist George Danzig, wusste nicht, dass diese großen Probleme in der Statistik an dieser Tafel standen und vom Professor besprochen worden sind. Er dachte, das wären Hausaufgaben. Sein Verstand war nicht imstande, das vorher zu verurteilen, zu etikettieren. Ach, große Probleme, haben die anderen nicht geschafft. Wer bin ich schon, armer Student, die überhaupt anzufassen? Und genau deswegen hat er sie ganz nebenbei gelöst. die Frage, die ich mir stelle, ist, in welcher Welt würden wir leben, wir Menschen, wenn wir nicht beschränkt wären von der Geburt an, wenn uns nicht erzählt wäre von Anfang an, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, welche Jobs wir zu tun haben und welche wir möglichst meiden sollten. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn Menschen tief aus dem Herzen verbunden auf diese innere Stimme, auf diesen inneren Kompass nicht nur lauschen würden, sondern wirklich voller Überzeugung sagen würden, ja, ich gehe diesen Weg, auch wenn der Verstand sich total unlogisch und unwahr anfühlen mag. Ja. Und Menschen, die ständig verurteilen, sie verlieren tagtäglich Energie. Stell dir mal vor, um dich herum passiert etwas. Und dann sagst du, ah, guck mal, was die macht. Guck mal, was der schon wieder angestellt hat. Genau in diesem Augenblick bist du mit deiner Aufmerksamkeit im Außen. Und genau in diesem Augenblick gibst du Energie ab. Und wenn du weniger Energie hast, weil sie im Außen ist, kannst du weniger erschaffen, kannst du weniger schaffen. Stell dir mal vor, du nimmst diese ganze Energie zurück zu dir und sagst, hey, ich bin mit meiner eigenen Beschränktheit gut versorgt, ja, und ich maße mich nicht an, anderen ständig zu erzählen, was sie zu tun haben. Es sei denn, du wirst dafür ausdrücklich bezahlt oder es ist von dir gewünscht, ja, dass du deinen Senf dazu gibst. So. Und das heißt, wenn das nächste Mal etwas in deinem Leben passiert, wo du merkst, so, oh, da sind Menschen, über die du dich ärgerst, dann sag diesen einen Satz, hey, ich mag jetzt gerade mich über dich ärgern, weil das passiert ist, aber du bekommst nicht zusätzlich noch meine Energie oder noch zusätzlich meine Zeit. Wenn du das nächste Mal Geld verlierst, dann sagst du, okay, ich nehme diese Lektion mit, ja, verliere das Geld, aber niemals die Lektion, die Erfahrung, sonst beraubst du dich davon zu lernen, ja, was schade wäre. Aber ich werde nicht, nachdem ich jetzt dieses Geld verloren habe, noch zusätzlich meine Energie investieren und darüber grübeln, wie konnte mir das passieren, ja. Die Milch ist verkippt, was willst du da noch tun? Ja, das heißt, wenn du nicht ständig urteilst, dann bekommst du die Möglichkeit, die Energie bei dir zu behalten und dadurch bist du in deiner Präsenz, in deiner Klarheit und nicht im Außen. Und damit hat sich ein sehr, sehr weiser Mensch sehr, sehr ausdrücklich beschäftigt. Carl Gustav Jung. Ja. Und C.G. Jung sagte, ich plus mein Schatten, das ist mein Selbst. Ja, das, was ich vorhin gemeint habe, dieses minus 100 bis plus 100. Und wenn Menschen verstehen würden, dass alles auf dieser Erde genau auf diese Art und Weise funktioniert, ja, nur die meisten Menschen sagen, ich sehe mir nur meine liebevollen, positiven Anteile an, aber ich gucke mir meinen Schatten nicht an. Zitat von Jung. Die Tugend ist dem Menschen gefährlicher als das Laster. Denn ein tugendhafter Mensch verurteilt tendenziell stärker als ein lasterhafter und schafft somit automatisch neue Konflikte und somit genau das Gegenteil dessen, was er eigentlich wollte. Ja. Oder in anderen Worten, wer seine eigene Dunkelheit nicht kennt, wird sie in der Welt suchen und bekämpfen. Das heißt, alles, was uns an anderen Menschen missfällt, kann dir selbst zu einer besseren Selbsterkenntnis führen und helfen. Ja. Und Mark Twain sagte, jeder Mensch ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt. Und stell dir mal vor, du gehst in die Küche und du schnappst dir ein Messer und möchtest irgendwas schnippeln, aufschneiden und du tust dir am Finger weh, du schneidest dich. Was machst du im nächsten Augenblick? Sagst du, ach Gott, mein Finger blutet, dann nehme ich das Messer und hack mir gleich die Hand ab? Nein, wir holen ein Pflaster oder ein Papier oder manche lecken ihren Finger, um das Blut zu stoppen. Das heißt, wir heilen. Nicht aber bei emotionalen Themen, übertrag das mal auf unser Innenleben. Wenn Menschen Fehler machen, nachdem sie etwas Neues probiert haben, dann sind sie so sehr am Verurteilen, sich selbst oder andere. Wie oft verurteilen wir andere Menschen uns selbst oder die Situation oder Dinge um uns herum, weil sie scheinbar nicht nach unserem rationalen Weltbild gelaufen ist, wie wir eigentlich gedacht haben, dass es richtig ist. Ja. Und meine Einladung an dich, dich aus diesem begrenzendem Verstand zu befreien und dir deinen Schatten anzuschauen. Ja, nochmal, das, was uns an anderen Menschen missfällt, kann uns zu einer besseren Selbsterkenntnis führen. Weil entweder ist das, was ich im Außen bei anderen Menschen sehe, was ich selber tue, nur vielleicht nicht in diesem Bereich, sondern in einem ganz anderen Bereich, oder aber dieser andere Mensch erlaubt sich etwas, was ich mir selbst noch nicht erlaube. Und dann lehne ich den lieber ab, statt mich selbst zu errichten, aufzuheben und zu sagen, nein, danke für diesen Spiegel, ich werde mich jetzt erheben und höre auf, im Außen die ganze Zeit klein zu spielen. Weißt du, und das Universum kennt sehr, sehr viele Möglichkeiten, deine Seele kennt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dich aus deiner Komfortzone zu ziehen. Ja. Das heißt, wenn andere Menschen dich enttäuscht haben, dann nehmen sie dir in diesem Augenblick die Illusion, wie etwas zu sein hat. Ja. Wenn andere Menschen nicht an dich geglaubt haben, dann haben sie dir jetzt die Chance gegeben, dass du lernst, an dich selbst als Erster zu glauben. Wenn andere Menschen dich nicht respektiert haben, dann nur damit du lernst, dich selbst zu achten und zu respektieren, wahrzunehmen und zu sehen. Ja. Und das heißt, lerne weniger zu bewerten bezüglich dessen, was jetzt passiert. Nochmal, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden, sondern betrachte deine aktuell schmerzvollsten Augenblicke, Momente, vielleicht die schmerzvollsten Momente deines bisherigen Lebens und frage dich, okay, mal angenommen, ich komme hier auf die Erde runter und meine Seele hat vorher einen Seelenplan und sie möchte bestimmte Dinge erfahren und lernen, sie möchte bestimmte Tugenden und Lektionen, also bestimmte Dinge meistern, und damit ich diese Tugenden, diese Dinge verstehe und lerne, muss ich leider durch schmerzvolle Erfahrungen, Klammer auf, durch Probleme. Probleme für dich pro, nicht Kontrablem. Das heißt, jedes Mal, wenn deine Seele dir ein Geschenk machen wollen möchte, dann bekommst du ein Problem auf die Fußmatte serviert. Wenn sie dir ein größeres Geschenk machen möchte, dann kriegst du ein größeres Problem. Und es gibt nur eine Sorte der Menschen weltweit, die keine Probleme haben, und die sind alle im Friedhof. Ja, das heißt, danke, liebes Universum, dass ich jetzt an dieser Herausforderung wachsen darf. Und jedes Mal, wenn du eine Herausforderung bekommst, dann frage dich, wer ist stärker, dieses Problem oder ich? Und ich sage immer, jedes größere Problem in deinem Leben ist nichts anderes wie die Einladung deiner Seele, dich neu zu definieren. Ja? Wer möchtest du sein? Und immer wenn du merkst, Gott, das Leben ist gerade so schwer, eine Herausforderung nach der nächsten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du vorher viele Stoppschilder überfahren hast und die Hausaufgaben nicht gemacht hast. Weil deine Seele ist nicht daran bestrebt, dass du viel und lange leidest, sondern möglichst schnell aufwachst. Und weil wir aber Menschen nicht gelernt haben, aus dem Herzen zu fühlen oder immer mehr das Herz eingedunkelt wird, wir werden immer mehr zu rationalen Zombies, beginnen wir umso mehr zu leiden, weil wir verstehen, aber nicht fühlen. Weil wir versuchen, aus dem rationalen Verstand etwas zu planen, aber nicht merken, das ist überhaupt nicht unser Weg. Ja, und das heißt, die Probleme werden zunehmen, je mehr wir uns verirren, bis wir dann irgendwann derart verzweifelt sind, Zweifel, bis irgendwann dann eine Einsicht kommt, das war überhaupt gar nicht mein Weg, das war gar nicht mein Partner, Partnerin. Jetzt hast du durch diesen einen Menschen in deiner Beziehung, den du als Ex-Partner schimpfst, über seinen ganzen Fehler und Macken, jetzt verstehst du, warum der oder diejenige so wichtig war, damit du überhaupt beziehungsfähig wirst. Weil niemand ist per se beziehungsfähig. Beziehungsfähig wirst du erst durch die Beziehung selbst. Ja, das heißt, du musst wortwörtlich praktische menschliche Erfahrung haben. Und das heißt, jedes Mal, wenn du merkst, du bist schon wieder im Verurteilen, du bist schon wieder am Leiden, ja, Toleranz. Einfach mal im Hier und Jetzt ankommen und sagen, okay, Moment mal, mein Verstand ist schon wieder auf Amok laufen. Moment, ausatmen. 21, 22, 23. Worum geht es gerade auf der Seelenebene, was ich jetzt aus der Verstandesebene gerade nicht wahrnehmen möchte? Wenn es einen göttlicheren, tieferen, verborgenen Plan geben könnte, was könnte dieser sein, was ich jetzt auf der Seelenebene versuche zu meistern, was mein Mensch da unten mit seinem Ratioverstand überhaupt nicht möchte und kämpft und sagt, ich will nicht. Weißt du, der Verstand, der ist ja daran interessiert, möglichst auf Sicherheit geprägt, beibehalten, bloß keine Veränderung. Die Seele, der ist total egal, ob du ins Risiko gehst oder nicht, die freut sich darüber, weil durch jede neue Erfahrung wirst du wertfreier. Ja, stell dir mal vor, ein Mensch, der die ganze Welt bereist hat, der hat so viel mehr Weisheit in sich und ist mit Sicherheit so wertfrei im Vergleich zu einem, der sein Leben lang aus seinem Kaff, aus seinem Dorf nicht rausgekommen ist, der ständig Vorteile hat, weil er es von Eltern irgendwann mal übernommen hat und nie hinterfragt hat. Ja, also wie der Alexander von Humboldt, die gefährlichste aller Weltanschauung ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt nie angeschaut haben. Das heißt, wenn du das nächste Mal dich oder die Menschen verurteilst, stopp. Moment, worum geht es hier? Nummer eins. Nummer zwei, schnapp ein Blatt Papier, schnapp einen Stift und fang an, Sätze zu bilden mit diesen zwei Wörtern. Hier oder jetzt. Hier in diesem Augenblick bin ich gerade wütend. jetzt schreibe ich auf diesem Blatt Papier. So erdest du dich und zwingst dich wortwörtlich, im Hier und Jetzt anzukommen. Was kannst du noch tun? Einfach für einen kurzen Augenblick wachend vor deinem Verstand aufstellen, indem du sagst, ich bin so gespannt, welcher Gedanke als nächstes erfolgt. Und dann in dem Augenblick innehalten und lauschen, was jetzt kommt. Und je nachdem, wie geübt du bist, ist das eine Art von Mini-Meditation, hast du diese Klarheit in dir, ohne zu denken. Und wenn du nicht denkst, dann kannst du auch nicht verurteilen. Ja, und wir Menschen müssen ja sowieso denken oder denken ja sowieso, warum dann nicht gleich liebevoll positiv? Weil vom negativen Denken kommt kein positives Leben. Ja, und mach dir bewusst, das gesamte Leben besteht nur aus einem einzigen Tag. Du wurdest an einem Tag geboren. Du lebst heute nur an diesem einen heutigen Tag und eines Tages irgendwann wirst du mal gehen. Und alles, das gesamte Leben geschieht an einem einzigen Tag. Das Gestern ist nicht mehr da, vorbei. Der morgige Tag ist noch nicht geboren, noch zu früh. Und das heißt, wenn du dir bewusst machst, dass heute, das Jetzt, das Hier ist der einzige Augenblick, den du in deinem gesamten Leben jemals haben wirst. Und jeder Augenblick ist unendlich wertvoll, in diesem Augenblick schwingt die Ewigkeit. Du bist frei. Kein Drama. Du bist im Hier und Jetzt angekommen. Und vielleicht hilft es dir noch mehr bewusst zu machen, du bist auf einem winzig kleinen Erdball, das in dieser gigantisch großen Galaxie, in diesem Universum irgendwo von einem Ort zum nächsten rast. Und du lebst in deiner Stadt und hast irgendwelche Herausforderungen, Probleme. Und da draußen sind 8 Milliarden Menschen auf diesem Globus. Und die haben auch ganz andere Probleme, Herausforderungen. Und wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Und meine Einladung an dich ist einfach, im Hier und Jetzt anzukommen. Nichts zu bestreben, nichts zu beschleunigen, sondern das Leben wirklich wahrhaftig anzunehmen. Weißt du, es gibt bestimmte Dinge, die kannst du abschließen. Sie haben ein Endziel. Ja, 100 Meter Lauf. Start, Ende. Führerschein machen, Start, Ende. Aber das Leben kannst du nicht abschließen, du kannst es nur leben. Du kannst das Leben nicht gewinnen, du kannst nur spielen. Ja. Eine Beziehung kannst du nicht abschließen, sondern tagtäglich immer wieder dich herauszufordern und zu sagen, hey, auch heute habe ich wieder die Chance, ein wunderbarer Mensch in meine Beziehung, bei meinen Mitmenschen zu sein. Auch heute habe ich eine wunderbare Mensch, diesem Körper zu zeigen, wie sehr ich ihn oder sie liebe, ja, indem du dich liebevoll um deinen Körper kümmerst und nicht Schrott konsumierst, nur weil es hier kurzfristig lecker ist aus der Verstandesebene, aber deinem Körper nicht gut tut. Indem du die Arbeit liebst, die du wirklich tagtäglich tust und nicht in dieser Welt von Dualität, wir uns alle spalten lassen, wie etwas zu sein hat. Und ich möchte schließen mit einer kurzen Geschichte. Ein Mann befindet sich im Dschungel und hört plötzlich ein Knistern, dreht sich um und in dem Augenblick bemerkt er, da ist ein Tiger, der ihn gerade annimmt, mit den Augen wahrnimmt. In diesem Augenblick von Panik, verunsichert, rennt der Mann los, ja, schnappt seine Beine in die Hände und rennt los und merkt, dass der Tiger immer näher kommt. Und sieht dann aus einer Entfernung von 20 Meter, da ist hinten ein Brunnen und merkt, das ist die einzige Chance, dem Tiger zu entkommen und springt im letzten Augenblick gerade so noch in diesen Brunnen hinein. Und während er in den Brunnen reinfällt, merkt er, dass da unten sich eine Schlange befindet, ja, eine Kobra, und versucht sich irgendwie noch beim Runterrutschen irgendwie an den Wänden festzuhalten und schafft es mit einer Hand, an der Wurzel sich gerade noch so festzuhalten, die dort mitten im Brunnen herausragt. Und während er da so hängt und sich über seine missliche Lage nachdenkt, schlägt der Tiger mit der Tatze in den Brunnen und erreicht ihn fast schon, kommt aber nicht ganz dran und merkt aber unter sich die gigantisch große Kobra sich immer mehr aufrichtet, um den Mann zu beißen, ja, und ein kleines Stück noch fehlt und sein Bein nicht erreicht. Und während er gerade in dieser Lage sich befindet, merkt er in dem Augenblick noch, dass plötzlich zwei Mäuse, eine weiße und eine schwarze, aus dem Loch kramen und anfangen an dieser Wurzel zu nagen. Und in dem Augenblick denkt er sich, naja, irgendwie ist heute nicht ein besonders guter Tag. Und gleichzeitig bemerkt er, dass auf einmal etwas anfängt, in den Brunnen hineinzutropfen. Weil während der Tiger die ganze Zeit versucht, nach dem Mann mit der Tatze zu schlagen, tritt er mit seinen hinteren Beinen gegen den Baum. Und in dem Augenblick wird ein Bienenstock etwas zur Seite gekippt, so dass Honig anfängt, in den Brunnen hineinzutropfen. Und in dem Augenblick streckt der Mann seine Zunge raus und versucht, etwas von dieser köstlichen Mahlzeit zu erhaschen und sagt in dem Augenblick, lecker Honig. Und normalerweise endet die Geschichte so, dass entweder der Mann vom Tiger oder von der Schlange erwischt wird, aber nicht diese Geschichte. Denn während der Mann seinen Honig nascht, kommt der Tiger immer näher und verliert irgendwann das Gleichgewicht, fällt in den Brunnen hinein, verfehlt den Mann und fällt runter und erschlägt die Schlange, sodass der Mann rausklettern kann und sicher ist. Unwahrscheinlich, vielleicht, aber es ist dennoch eine Möglichkeit. Und egal, was in deinem Leben passiert, mach dir bewusst, der Tiger, das sind diese vier Weisheiten, das ist das, was uns jagt. Bei manchen Menschen sind es Ängste, Bedrohungen des Lebens, Vergänglichkeit. Die Schlange, das ist das Unausweichliche, das ist der Tod, das ist das Ende. Und die schwarze und die weiße Maus, das ist der Tag und Nacht. Also das Stückchen Lebens, was uns am Leben wortwörtlich hält. Und dennoch gibt es irgendwo im Leben, egal wie schlimm das gerade ist, diese kleine, süße Genüsse, diesen einen Honig, der uns das ganze Leben leichter macht. Und meine Einladung an dich ist, suche und finde den Honig. Dankeschön. Ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Sehr, sehr viele herausragende Gewohnheiten erwarten dich in unserem Podcast Die Köpfe der Genies. Über 700 Podcast-Folgen mit den führenden Experten weltweit. Einfach hier klicken und durchstarten.